also NetBSD. Also es ist gedacht gewesen als ein Hybridvertrag. Ich wusste nicht genau, wer herinsitzt, was herinsitzt. Ich wusste nicht, ob es vorher noch einen allgemeinen Vertrag über BSD gibt, wo man überhaupt mal ein bisschen Grundlagen kriegt. Das normale Klientel, man kennt Linux, man hat schon mal irgendwie was embedded gehört, Betriebssystem weiß man auch irgendwie, das ist Windows, aber man weiß nicht so genau. Also mein Vorgänger Karl Uwe hat einen Vortrag gehalten, was BSD, NetBSD allgemein ist. Das ist hier in meinem Vortrag ungefähr noch mit drin. Die Teile werde ich versuchen sehr kurz zu halten, wie erwähnt. Das ist das Zeichen für mich, dass ich dann weitermachen werde. Und Clusters, es wird anschließend um 4 Uhr, glaube ich, einen eigenen Vortrag halten über ein Cluster-Setup mit 50 Knoten, der unter NetBSD gelaufen ist, zum Thema Video-Rendering. Also auf das Thema werde ich überhaupt nicht eingehen. Thema Embedded Applications, das ist natürlich NetBSD sehr stark durch das, dass es auf sehr vielen Hardware-Plattformen läuft. Hier möchte ich auf ein paar Themen noch eingehen, weniger auf die Hardware-Seite, sondern eher auf die Software- und Softwareentwicklungsseite, Stichwort Cross-Development. Ja, schauen wir uns das einfach mal an, was die Folienauswahl so zu bieten hat. Ja, das NetBSD ein freies, portables Unix oder auch Linux, kompatibles Open-Source-Betriebssystem ist das, glaube ich, soweit durchdrungen. An der Stelle möchte ich, glaube ich, nicht mehr allzu sehr drauf eingehen. Das NetBSD nochmal zusammengefasst auf 13 verschiedenen CPU-Architekturen funktioniert, also auf Alpha, ARP, HPPA, alles, was es so auf Gottes Erden gibt, außer diesen IBM-CPUs. Ja, diese CPUs werden natürlich in sehr vielen Hardware-Computern verbaut. Mittlerweile unterstützt NetBSD die 60 Hardware-Plattformen. Von den 60 Plattformen ist der PC eine davon. Ganz egal, ob da Intel oder AMD oder sonst was drin ist, ob das ein 4-CPU Xeon-Server ist oder ein Laptop, es bleibt eine Hardware-Plattform. Und entsprechend gibt es dann ein paar mehr. Ja, schon interessant an der Ecke, wo wird NetBSD bereits heute eingesetzt? Das ist eine kleine Auswahl. Zum Beispiel Netzwerkkomponenten. Die Firma Dynarc aus Schweden baut Router auf Basis von NetBSD. Ich glaube, die benutzen eine PowerPC-CPU. Es gibt auch die Firma Root Incorporated aus Japan, die machen Wireless-Gateways, Wireless-to-Ethernet-Gateways mit NetBSD als Betriebssystem. Aus der Ecke kommen natürlich dann auch wieder so die Access-Geschichten mit Firewalls und sowas rein. Die Firma Ipsio hat einen netzwerkfähigen Drucker, Kopierer, Faxmaschine, also das Ding ist ein bisschen größer. Ich habe da mal ein Foto davon gesehen. Es ist eine Anwendung einfach für Bildverarbeitung. Bild einscannen natürlich, irgendwie verarbeiten, vergrößern, verkleinern, auf Papier zu Drucke bringen und das Ganze nur irgendwie in ein Netzwerk eingebunden, damit man über das Netzwerk drucken kann. Das ist eine Lösung, braucht man natürlich irgendein Betriebssystem dazu. Sie haben NetBSD gewählt, warum? Ja, an CPU haben sie sich aus irgendeinem Grund für eine MIPS-CPU entschieden und da läuft natürlich NetBSD auch drauf und die I/O-Komponenten wurden entsprechend programmiert oder gab es bereits. Die Firma IBM hat mal eine Zeit lang Set-Top-Boxen gebaut, um irgendwelche Thin-Clients zu realisieren. Es gab dann von den Set-Top-Boxen 2 Ausführungen. Eine davon mit Intel-CPU, eine mit PowerPC-CPU und ja, das Betriebssystem halt NetBSD. Ja. IBM hat es an irgendeinen Subunternehmer vergeben und die haben NetBSD verwendet und das Ganze dann möglichst versucht zu kaschieren, wenn man die IBM-Doku durchliest. Die ist ziemlich umfangreich, aber an 2 Stellen wird NetBSD erwähnt. Neben IBM war auch mal DEC sehr im Network-Computer-Geschäft engagiert, ist dann leider von Microsoft ein bisschen untergebuttert worden und hat das Ganze dann eingestampft. Lustigerweise war aber zu dem Zeitpunkt, als sich das aufgelöst hat, bereits Hardware produziert. Es gab da mal eine ganze Lagerhalle von Setup-Boxen mit ARM-CPU drin. Wirklich schöne kleine Geräte, ohne Festplatte, ohne Lüfter, lautlos, mit Netzwerkanschluss. Die Dinger sind als Sharks bekannt. Ich habe einen unten, der sich für sowas interessiert, mit Strong ARM-CPU. Ist im Endeffekt ein PC, der sehr wenig Stromverbrauch hat, aber eben alles kann, was ein Betriebssystem kann. Eine PC-Grafikkarte drin. Man kann also X-Anwendungen drauf fahren und alles, was man auf einem normalen Arbeitsplatz halt so braucht, ist damit möglich. Was heißt dabei? Network Computer. Also war mal eine Zeit lang vor 5 Jahren oder so, 3 Jahren, ein Schlagwort eben auch in der IT-Branche, NCs. So diese Thin-Clients halt, wo eben alles übers Netz ziehen, keine lokale Config drauf ist. und dann dadurch natürlich sehr erwartungsfreundlich ist, weil man eine zentrale Administration hat. Also das, was heute auch nach wie vor als Thin-Client läuft. Es gibt dann ja noch eine Hardware-Plattform, auf der NetBSD unter anderem läuft. Es gibt immer wieder die Frage, wie viele NetBSD-Rechner gibt es auf der Welt oder auf der Erde? Die Gegenfrage, die man zu stellen muss, wie viele NetBSD-Systeme gibt es, die nicht auf der Erde sind, sondern ein bisschen höher? Und da ist die International Space Station zu nennen. In dem Teil, das da oben irgendwo kreiselt momentan, gibt es ein paar Rechner, wo einfach Experimente auch unter NetBSD laufen. Die Entwicklung wurde damals von NASA-internen Abteilungen gemacht, eben auf Basis von NetBSD. Und Anforderungen an das System damals, das läuft mindestens schon 3 Jahre oder 4 da oben, waren zum Beispiel eine projektierte Uptime von 10 Jahren ohne Reboot. Und ja, also man hat vor dem Projekt, nachdem es hochgeschossen worden ist, natürlich nichts mehr gehört, leider, muss ich dazu sagen, aber ich denke mal, wenn es da Probleme gegeben hätte, wäre das Ding vielleicht dann immer oben, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, auch hier, gerade im wissenschaftlichen Bereich, unter solchen extremen Einsätzen ist NetBSD durchaus sinnvoll. Selbstverständlich kennt man NetBSD heute auch auf sehr vielen Servern, Webserver, Datenbankserver, Firewall, alles mögliche und auch auf Desktop-Systemen ist NetBSD durchaus einsetzbar. Wer unten mal am Stand vorbeigeguckt hat, KDE läuft, GNOME läuft, wer es ein bisschen dünner haben will, alle Window-Manager, die ganzen Anwendungen, die man heute braucht, laufen auch unter NetBSD. Ja, Thema Security ist natürlich heutzutage auch ein sehr wichtiges Thema. Ich könnte jetzt viel über das Thema Security sagen. Es gibt auch ein eigenes BSD-Projekt, das sich sehr stark auf Security fokussiert. Für NetBSD ist Sicherheit eine Selbstverständlichkeit. Man muss darüber eigentlich nichts sagen. Es ist sicher, es bietet Security-Features, die dem Stand der Technik entsprechen, sprich Firewalling-Software, IP-Verschlüsselung mit IPsec, Kerberos, OpenSSL, OpenSSH als Secure Shell. Selbstverständlich gibt es bei NetBSD Code Audits, teilweise per Hand gelesen oder, was auch sehr oft gern passiert oder gemacht wird, wenn man merkt, es gibt bestimmte C-Code-Konstruktionen, die einfach nicht sauber sind, diese Printf-Format-String-Sachen und so. Da wird einfach der Compiler modifiziert, um solche Konstrukte zu erkennen und dann kompiliert man das System im Normalfall einmal durch und dann sieht man schon, wo genau diese Konstrukte im Source-Code verwendet werden und kann die entsprechend fixen. Also das ist eher der NetBSD-Ansatz, dass man das möglichst versucht zu automatisieren, weil spätestens, wenn mal wieder neuer Code reinkommt ins System, werden auch diese Fehler dann sofort wiedererkannt, ohne dass man manuell irgendein Code-Audit wiederholen muss. Ja, es gibt noch ein paar Feinheiten, dass man zum Beispiel Systeminformationen über definierte Schnittstellen aus dem System rausgräbt, nicht mehr einfach defcmem auf und einfach mal tief reinfassen. Und wenn setuid-binary daherkommt, das halt exploited wird, dann hurra, steht Polen offen, die ganze Kiste kann man runterziehen mit einem Exploit. Das gibt es eben in NetBSD weniger, nicht null, aber weniger. Ja, als Beispiel dazu auch, eine oder andere kennt vielleicht die Backtrack-Mailing-Liste, auf der Security-Meldungen und auch teilweise bis zum Exploit runter veröffentlicht werden. Und auf der Mailing-Liste wird NetBSD relativ selten erwähnt. Und ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass es so wenig benutzt wird. Die Frage, was ist der Unterschied zwischen Linux und BSD, ist mir in den letzten Tagen sehr häufig gestellt worden und ich glaube, ich habe sie jedem von euch schon mal beantwortet. Wenn nicht, mein Vorredner, glaube ich, hat das sicher nochmal getan. Deswegen möchte ich über die Sachen hier ein bisschen weggehen, auch den Unterschied zwischen den verschiedenen BSDs. Es gibt ja 3 große Projekte, FreeBSD, NetBSD und OpenBSD. Wenn man das Ganze historisch betrachtet, sieht man eben eine Entwicklung, es ist aus Kalifornien entstanden. Das Projekt hat sich aufgesplittet in FreeBSD für PCs und NetBSD praktisch für alles. Später gab es dann noch OpenBSD, das sich aus NetBSD rausentwickelt hat, weil sich eben primär ein paar Leute nicht verstanden haben, also ein paar Leute mit einem nicht verstanden haben. Das ist wirklich keine technische Sache gewesen, das war wirklich eine persönliche Sache. Hat sich so ergeben, kann man drüber reden. Und darum gibt es momentan 3 große BSD-Projekte. Es gibt nur BSDI als Firma, es gibt Apple natürlich, die Darwin und darauf aufbauen und macOS 10 vertreiben. Aber die 3 Projekte sind für uns auch wichtig, Open Source, sind frei mit einer großen Entwicklergemeinde und für uns hier, glaube ich, am ehesten interessant. Ja, das ist kurz zum Unterschied zum BSDs. Wer mich jetzt fragen würde, was empfehle ich, muss ich ganz klar sagen, ich bin nicht BSD-Entwickler, ich bin es nicht umsonst, ich mache das seit 10 Jahren. Ich kenne das System gut und ich kann es für mich nur jedem empfehlen, weil es eben wirklich super funktioniert. Sollten wir momentan noch irgendwelche PCs haben, die Symmetrical Multiprocessing brauchen, SMP, an der Ecke ist FreeBSD momentan noch vorne. Nächste NetBSD Release wird es eventuell ändern. SMP für PCs ist im Current drin. Da muss man mal gucken, vielleicht macht man irgendwie mal einen Performance-Vergleich oder so, die wird es sicher geben. Und dann werden die Karten sicher neu gemischt. Wer ganz speziell auf Thema Sicherheit Augenmerk legt, der landet momentan sehr oft bei OpenBSD, allerdings ohne gern die Fakten zu betrachten, was ist denn Security überhaupt. Security bei NetBSD, genauso wie bei FreeBSD, ist eine Selbstverständlichkeit, nicht nur bei OpenBSD. Und es gibt eben wenige Features, die OpenBSD speziell herauszustellen hat, aber es gibt ein paar. Es gibt Krypto-Hardware, also spezielle Netzwerkkarten zum Beispiel, die IPsec in Hardware machen. Und sowas wurde zuerst in OpenBSD supported. Wer sowas braucht, ist bei OpenBSD zumindest lange Zeit am besten aufgehoben gewesen. Ja, die Filtern, der Support für eine filternde Bridge, das ist das gewesen, wo wir gerade vorhin drüber gesprochen haben, dass man eben auf OSI Layer 2 filtern kann und nicht auf IP-Ebene. Da waren OpenBSD die ersten, die das implementiert haben. Mittlerweile hat es NetBSD und ich denke auch FreeBSD nachzogen. Also das herausragende Feature, das muss man leider von der Folie hier streichen. Ansonsten muss ich ganz klar, ich sage es nochmal voreingenommen, sagen, NetBSD tut für jeden Anwendungsbereich und es funktioniert. Am PC, vom Desktop runter zu Server, genauso wie wenn ich dann von der PC-Hardware weggehe auf irgendwelche Spezialanwendungen. Und da wird es eigentlich mit NetBSD dann erst richtig interessant. Es gibt mittlerweile Krypto-Hardware-Treiber auch für FreeBSD, für NetBSD, glaube ich, sind ein paar Sachen in Entwicklung. An der Stelle muss ich sagen, habe ich nicht so ganz den Einblick. Ich weiß bloß, dass es da was gibt. Aber das sind so die wenigen Sachen. Mein OpenBSD hat auch noch als Super Security Feature eine verschlüsselte Swap-Partition. Ja, wer es braucht, mein Swappen sollte normalerweise schnell sein und bei Verschlüsselung und schnell, das beißt sie irgendwie. Aber hier ist eben der primäre Augenmerk auf Sicherheit und nicht auf Performance gelegt worden. Ja, kommen wir zurück zu NetBSD. Ich glaube oder ich hoffe, es ist schon auch im Ansatz erwähnt worden. NetBSD ist ein relativ kleines System und es gibt darauf aufbauend ein paar Komponenten, mit denen man das System dann customizen kann. Das erste, was man installiert bei NetBSD, ist das sogenannte Basissystem. Das ist der Kernel, das eigentliche Betriebssystem, das die Hardware ansteuert. Drauf aber auch natürlich erstmal ein Compiler für Programmentwicklung und zusätzlich ein paar so Standard Unix Utilities für Fileverwaltung, Dateien rumschieben, Netzwerkzeugs, einiges. Natürlich ja, Netzwerkservices ist hier nochmal extra aufgelistet. Es werden FTP, SSH, DHCP. Die Standarddienste sind bereits bei NetBSD in der Basisinstallation enthalten. Man kriegt also ein relativ kleines, aber sehr arbeitsfähiges Betriebssystem Unix. Standard Unix, kein Linux, kein KDE. Wer grafische Oberfläche braucht, kann das natürlich haben. X-Free wird für die grafische Oberfläche als X-Window-System-Implementierung benutzt. Auf manchen Hardware-Plattformen noch X-Free 3, weil die Migration einfach hier durch das X-Free-Projekt, mit dem wir hier zusammenarbeiten, noch nicht geschehen ist. Also hier müssen wir leider doppelseitig fahren. Auf der PC-Plattform wird X-Free 4 verwendet, weil es eben viele modernere Grafikkarten unterstützt. Vor ein paar Tagen ist X-Free 4.3.0 rausgekommen. Es ist auch bereits in NetBSD in der Entwicklerversion drin. Also hier sind wir sehr weit vorn dran mit in der Entwicklung. Und das X-Free-System ist dann für grafische Benutzeroberflächen, für grafische Anwendungen praktisch wiederum die Basis, die dann darauf aufgesetzt werden können. Aufsetzen tut man die dann eben mit Hilfe der NetBSD Packages Collection. Und ja, da kann ich alles Mögliche draus installieren. Irgendwelche Desktop-Software, Spiele, Programmentwicklung, wenn ich einen Webserver haben will, gibt es natürlich Apache, diverse Datenbanken, Postgres, MySQL sind natürlich da zu nennen zuerst. Ja, Software Development steht zweimal da, gibt es auch ganz viele Pakete dazu. Die NetBSD Packages Collection oder Package Source auch genannt, umfasst mittlerweile weit über 3000 Pakete. Bei NetBSD 1.6, ja, 3200 in der aktuellen Version, 3800 Pakete. GNOME, KDE, Mozilla, Apache, Perl, Samba, es ist alles als fertige Software hier. Das Ganze gibt es in zwei Ausführungen als vorkompiliertes Binary-Paket, das man nur noch installieren muss. Es ist bereits kompiliert worden. Es ist vor allem interessant für relativ langsame Hardware-Plattformen. Nicht jeder hat heute einen 2 GHz PC vor sich, sondern irgendein Spark mit 25 MHz oder so. Und wer da mal versucht hat, was Größeres zu kompilieren, der sitzt sehr lange da. Aber die Systeme tun durchaus, oder auch im Embedded-Umfeld, wo es dann eben genauso interessant wird. Da hat man keine Gigahertz-CPUs. Da rechnet man mit 10 und 100 MHz. Und auch hier will man natürlich irgendwelche Anwendungen drauf fahren, Standardanwendungen, und die wollen kompiliert werden, beziehungsweise eben hier fertig im Binary verfügbar. Wenn so ein Binary-Paket nicht verfügbar ist, gibt es in der Software Collection eben die Möglichkeit, es selbst zu kompilieren. Man muss da nicht die Sourcen ziehen, man muss nicht per Hand konfigurieren, alles wird automatisiert. Das Ganze ist im Endeffekt ein System von Bauanleitungen und man wechselt in ein Verzeichnis, wo eine Bauanleitung drin liegt und tippt bloß noch Make Install und das war's. Das System läuft dann los, zieht alle Sourcen, die es braucht, entpackt sie, konfiguriert sie, baut sie und installiert sie im Filesystem. Und zwar so, dass sie auch wieder deinstalliert werden können. Ich muss mich nicht darum kümmern, wo das Zeug zum Liegen kommt. Wenn ein Paket Abhängigkeiten hat, irgendwelche Grafikbibliotheken braucht oder Netzwerkbibliotheken, dann werden die automatisch reingezogen. Also als solches muss man sich auch als Systemverwalter keine Gedanken machen. Das funktioniert einfach sauber. Das ist diese NetBSD Packages Collection, wie gesagt. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr wenig Pakete benötigt, die nicht in der Collection drin waren. Das Ganze, allein die Paketsammlung, wird momentan von einem Team aus, ich glaube, an die 25 Leuten gepflegt, die den ganzen Tag nichts anderes machen als Packages kompilieren, updaten, angleichen. Und ja, das rentiert sich. Es kommt ja oft die Frage, wie aktualisiere ich denn einen Teil vom System? Und da muss man unterscheiden eben. Will ich einen Teil von dem Basissystem, auf dem alles aufsetzt, aktualisieren? Oder will ich eine meiner Anwendungen aktualisieren? Ich habe hier mal einfach zwei Beispiele rausgegriffen. Easy Updating the Base System steht drüber. Ja, 6 Befehle. Ich weiß jetzt nicht, wie weit mein Vorgänger überhaupt auf so Sachen wie CVS eingegangen ist. Das Basissystem, der komplette Quellcode, der Kernel und auch eben die ganzen Anwendungen, die beim Basissystem dabei sind. Compiler, File Utilities, alles Mögliche. Liegen, wenn man Quellcode installiert hat, in dem Verzeichnis User Source drin. Und dieses Verzeichnis wechsle ich, nachdem ich den Source Code einmal installiert habe, rein. Was dann sinnvoll ist, wenn man Release Source installiert hat, schauen, das Ganze ist ja vielleicht, es gibt ein paar Security Patches oder so auch auf dem Release drauf, einfach mal die Sourcen aktualisieren für ein Stable Branch. Normalerweise, wenn man CVS soweit aufgesetzt hat, geht es, also man muss da nicht sehr viel machen. Man tippt CVS Update und das System wird loslaufen und sich vom An- und CVS Server von netbsd.org die aktuellsten Sourcen für den entsprechenden Stable Branch oder wenn man was anderes macht hat, so halt holen. Es aktualisiert erstmal den kompletten Source Tree, das ist halt sinnvoll, damit die Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Wenn ich als nächstes eine einzelne Systemkomponente updaten will, ja, dann gehe ich in das Verzeichnis von der Komponente rein, hier mal am Beispiel Secure Shell. Die Verzeichnisse sind, oder die Pfade hier sind so angelegt, dass man ungefähr, wenn man weiß, wo das Utility zu liegen kommt, dann hat man auch das Verzeichnis dazu. Zum Beispiel Secure Shell liegt unter anderem im User-Bin-Verzeichnis. Geht man nach User.bin, warum das so gemacht ist, naja, ein Punkt. Da gibt es ein Verzeichnis SSH. Da liegen dann der Daemon, die Secure Shell selber, der Client, alles Mögliche noch drin. Das kompiliere ich mal. Schiebe ich durch einen Compiler mit Aufruf von Make. Das kompiliert durch. Dann wechsle ich auf Systemverwalter-Ebene, okay, SU-Befehl. Passwortabfrage habe ich mir hier gespart. Und dann konnte ich mit Make Install die eben kompilierten Komponenten im System installieren. Und damit überschreibe ich die aktuellen im System vorhandenen alten Binaries. Und das System ist damit upgedatet. Also so einfach kann man dann zum Beispiel Teile vom Basissystem updaten. Natürlich, wenn der nächste Release kommt, kann ich hier entweder sagen, ja, man kann auch im User-Source-Verzeichnis Make tippen und anschließend Make Install. Es gibt aber noch ein paar eigene Skripten, gerade unter NetBSD 1.6, die man dann vielleicht bevorzugt verwenden sollte. Da komme ich später noch drauf zu. Das ist Updaten vom Basissystem. Wenn man eine der Anwendungen aktualisieren will, eben die Third-Party-Software, sieht es ein bisschen anders aus. Ich gehe davon aus, dass kein Binärpaket verfügbar ist und sage, ich möchte es selber kompilieren. Es ist gestern ein neuer Mozilla rausgekommen. Irgendjemand bei netbsd.org hat sich auch die Arbeit gemacht, das Package dafür zu aktualisieren. Ja, ich gehe davon aus, dass User Package Source installiert ist, die Paketsourcen, wobei Paketsourcen hier nur die Bauanleitungen sind, nicht der komplette Quellcode. Ja, dann wechsle ich doch mal in das Verzeichnis User Package Source rein und tippe erstmal CVS Update, eben um die Änderungen von gestern oder von letzten 14 Tagen oder wann auch immer ich das letzte Mal gemacht habe, mitzukriegen auf meiner Festplatte. Anschließend wechsle ich in das Verzeichnis rein, das zu der Anwendung gehört. Also hier zum Beispiel gibt es einen Haufen Anwendungen, die im Bereich World Wide Web sind. Eine der Anwendungen dazu, naja, Mozilla als Webbrowser. Gehe ich einfach in das Verzeichnis rein, da liegt die Bauanleitung drin, die ist in Form von Makefile festgelegt. Ja, und dann sage ich dem System halt, mach mal bitte. Auch wenn ich an der Stelle kein Mozilla installiert habe, läuft es genauso. Der sagt halt dann, ja okay, ich baue jetzt Mozilla. Wenn dazu irgendwelche Bibliotheken nötig sind, und das ist bei Mozilla meistens der Fall, wenn man es noch nie installiert gehabt hat, dann wird auch hier werden erstmal die nötigen Bibliotheken installiert. Wenn man das Ganze kompiliert hat, das System fertig ist, falls ich es vorher installiert gehabt habe, kann ich sagen, okay, deinstalliere mal bitte das existierende Binary. Anschließend mache ich mit make install, installiere ich das, was ich gerade installiert oder kompiliert habe. Make install macht man hier in NetBSD Package, installiert es auch so, dass ich es hinterher wieder deinstallieren kann mit make deinstall. Anschließend kann ich das, was hier an Sourcen gezogen wurde, empackt wurde, kompiliert wurde, weglöschen. Ich brauche es nicht mehr. Das Binärpaket ist, oder das Paket ist dann installiert im System und ich kann es benutzen. Das ist also anhand relativ weniger Schritte, kann man hier auch ein beliebiges Anwendungspaket ohne Probleme aktualisieren. Das Ganze ist natürlich auf Shell-Ebene. Man muss ein bisschen tippen. Es gibt Sushi, glaube ich, ist vorgestellt worden von meinem Vorgänger als Administrationstool. Das kann man benutzen. Ich persönlich mache es eben lieber per Hand. Ja, damit kommen wir zum Embedded-Umfeld. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay. NetBSD im Embedded-Umfeld. Eine der Stärken oder die große Stärke von NetBSD ist ja eben, dass es nicht nur auf dem PC sauber läuft, sondern auf 49, 50, keine Ahnung, anderen Hardware-Plattformen. Es werden diverse CPUs unterstützt, ARM, MIPS, PowerPC, Xscale, Super Hitachi. Das sind die CPUs, die man momentan primär im Embedded-Umfeld findet. Embedded-Umfeld heißt hier hauptsächlich Low Power, wenig Strom. Wenig Strom, also nicht so die 2,5 GHz Intel-CPU, die natürlich manche Leute trotzdem irgendwie in Embedded-Zeugs einbauen. Aber die haben natürlich entsprechende Kühlprobleme. Deswegen werden eher langsame CPUs, die im Bereich von, sage ich mal, sehr wenigen 100 MHz betrieben werden, bis teilweise noch unter 100 MHz runter, je nachdem, was man für Anwendungen hat. Ich glaube, ich gab gestern einen Vortrag Linux auf einer dieser Set-Top-Box von Kirch, wie heißt die nochmal, D-Box? Die läuft mit 66. Bitte? Ja, das ist der Nachfolger davon, die D-Box. Oder D-Box 2 läuft, oder eine davon läuft mit 66 MHz. Ist ein PowerPC-CPU drin. Ich kenne mich da zufällig ein bisschen aus. Die Leute wollten schon mal mehr über NetBSD wissen. Momentan läuft auf den Kisten, so wie sie ausgeliefert werden, Kodos als Betriebssystem. Aber wie gesagt, NetBSD unterstützt eben auch die PowerPC-Plattform. Für speziell D-Box hat sich einfach nur keiner hingesetzt und die Muße dafür gefunden. NetBSD unterstützt diese Plattform aber theoretisch. Der Punkt ist, NetBSD hat den Support für die CPU, natürlich auch die FPU dabei und die Memory Management Unit. Das sind so Komponenten, die in der CPU heutzutage einfach mit drin sind und die für ein Betriebssystem, gerade wie NetBSD, zwingend nötig sind. NetBSD als Unix-System hat eine virtuelle Speicherverwaltung oder bietet es an. Dazu brauche ich halt das eine Memory Management Unit. Floating Point Unit ist nicht zwingend notwendig. Ich kann auch Fließkomma-Operationen durchaus per Hand in der CPU ausrechnen. Gerade die ganzen ARM-CPUs sind hier zu nennen, die haben kein FPU. Es geht aber trotzdem. Ist zum Beispiel interessant, wenn man irgend so ein Embedded Device mit der ARM-CPU hat und denkt sich, ja cool, jetzt kann ich meine MP3s damit abspielen. Das ist sehr interessant, weil zum MP3-Decoden, das ist ein Haufen Fließkommazahlen. Und dazu braucht man eben dann irgendwelche Software, Floating Point Libraries, um auch das MP3-Zeugs irgendwie vernünftig zu decoden. Ja, wie gesagt, das ist CPU-Support ist an der Stelle eine Sache. Es kommt mehr dazu. Eins, was ich jetzt nicht explizit aufgeschrieben habe, ist natürlich Gerätetreiber-Support. Der ist natürlich auch sehr wichtig, aber natürlich auch von meiner Zielhardware natürlich sehr stark abhängig, was ich denn überhaupt ansteuern will. Festplatte, Display, Tastatur, Maus, Netzwerk, irgendwelche serielle Konsolen oder irgendwelche sonstigen Daten in Ausgabegeräte, die mir jetzt nicht eingefallen sind. Gerätetreiber dafür müssen natürlich vorhanden sein, sie müssen auf die entsprechende CPU auch angepasst sein. So Sachen wie Byte Order kommen hier zum Tragen, Big Endian oder Little Endian, dass die Bytes einfach unterschiedlich gehandhabt werden. Wenn ich einen Hardware-Treiber habe, zum Beispiel heutzutage bereits machbar, dann nehme ich einen Power Mac her und habe eine Netzwerkkarte drin, nehme ich einen PC her, tue die gleiche PCI-Netzwerkkarte rein, dann wird das System ganz interessant, weil nämlich ein PC läuft in einem anderen Byte Order als ein Power PC. Power PC nimmt die höherwertigen Bytes zuerst, Intel nimmt die niedrigenwertigen Bytes zuerst. Und ein Treiber muss mit solchen Sachen umgehen können. Und wenn ich einen Treiber entsprechend sauber programmiere, dann kann er das auch ohne größere Probleme. NetBSD bietet hier gerade für die Treiberentwicklung sehr ausgefeilte Interfaces an. Und die Treiber, die mit NetBSD mitkommen, sind normalerweise auch so geschrieben, dass man sie gerade für den Embedded-Bereich wirklich wie ein Lego-Baukasten einsetzen und zusammenstöpseln kann, je nachdem, was ich für ein Gerät auf meiner Platine habe. Wenn ich dann im Gerätetreiber habe, ja, dann geht es erst los. Weil ich muss ja mein Betriebssystem auf meine Hardware draufkriegen. Auf der Hardware läuft am Anfang nur nichts. Vor allem kein Betriebssystem und kein Compiler, um das Betriebssystem zu kompilieren. Und was man dann für Verlegenheit kommt, ist einfach, früher oder später, man wird das System cross-compilen wollen. Man braucht dazu eine Toolchain, die Cross-Compiling unterstützt. Toolchain heißt hier primär ein C-Compiler, aber meistens noch ein paar andere Tools, die auch eine Cross-Development von zum Beispiel einem PC unter, nehmen wir es NetBSD, auf PC unter, keine Ahnung, irgendwas anderes, in der MIPS-CPU oder sowas, das muss unterstützt werden. NetBSD liefert so eine Toolchain mit aus. Das war das Screensaver. Als nächstes natürlich bei NetBSD 1.6 der Kernel ist darauf vorbereitet, dass er cross-kompiliert werden kann, also das Betriebssystem erstmal selber, das die Hardware-Anpassung macht oder die Hardware anspricht. Aber auch das ganze NetBSD Userland ist darauf ausgelegt, dass es cross-kompiliert werden kann. Weil oft will ich auf meinem Embedded-Gerät, was auch immer das ist, nicht nur einen Kernel laufen lassen, um irgendwelche Signalsachen zu steuern, sondern wenn es ein bisschen komplexeres Gerät ist, zum Beispiel wieder sowas wie die D-Box, da weiß ich jetzt ein bisschen mehr, da läuft auch ein Unix drauf im innersten Kern. Warum? Damit man einfach nochmal eine Software-Schnittstelle dazwischen hat, um Anwendungen drauf aufzusetzen. Und ein kleiner Satz von Anwendungen sind natürlich auch Debugging-Tools, die bei NetBSD teilweise schon dabei sind, die es natürlich sehr viel im Open-Source-Bereich gibt und die will ich natürlich auch irgendwo einsetzen können. Und das ist alles durch diese Schnittstelle eben auf dem Kernel drauf aufgesetzt nochmal. Wie gesagt, bei NetBSD kommt da sehr viel mit. Wenn ich das geschafft habe, das so weit zu machen, dann kann ich erstmal Standard-Unix auf meiner Embedded-Plattform dann wirklich sauber fahren. Und wenn ich das geschafft habe, dann Unix wirklich drauf zu fahren, dann kann ich auch beliebige Anwendungssoftware aus dem Package-Source oder so drauf tun. So dass ich zum Beispiel dann auf meinem Embedded-Gerät ein Apache laufen lassen kann. Oder einen Samba-Server oder was weiß ich. Für weitere Sachen auch interessant, also bei NetBSD intern natürlich wird das ganze System dazu benutzt, um das System selber cross zu compilen. Und zwar, wenn NetBSD Release bei uns ansteht. 50-60 Plattformen, wir haben keine 50-60 verschiedenen Rechner dastehen, allein die Systemverwaltung für den Kisten wäre die Hölle. Nee, NetBSD wird als solches auch für Releases mittlerweile cross compiliert. Natürlich entsprechend getestet, ob es auch tut, aber das funktioniert. Und Gerade für ein Release ist es auch bei NetBSD interessant, Distributionsmedien können auch automatisch erstellt und cross-kompiliert werden. Ich habe vor ein paar Wochen meinen Amiga abgedatet und hier auch die Installationsmedien auf meinem PC cross-kompiliert. Sowas ist eben ohne Probleme möglich. Mein Amiga ist ein Motorola-CPU mit entsprechend, naja, ein bisschen CPU-schwach und RAM ist nicht so stark vorhanden. Aber sowas ist ohne Probleme möglich, cross zu compilen. Das ist also das, die Möglichkeiten, die NetBSD hier bietet. Zum einen der Hardware-Support, CPUs, Treiber und zu anderen, aber ganz wichtig, der Software-Development-Support durch die Cross-Compiler-Toolchain. Ich möchte mal ein Beispiel dazu geben, wie man das Ganze anwendet. Und zwar, ich habe neulich eine alte SGI geschenkt gekriegt, eine Indie. Und ja, die läuft mit 150 MHz oder so. Daneben steht ein PC, der irgendwie kreis in die Kiste läuft. Und dachte mir so, also nee, auf der Kiste kompiliere ich nichts. Und ja, am Anfang war es natürlich auch schwierig, weil die liefern nicht mehr unter NetBSD. Also erstmal cross-compilen des Zeugs und dann Netboot machen. Der erste Schritt war, ja, wie kriege ich denn einen Compiler, der überhaupt mal Code für eine MIPS ausspuckt? Ich habe NetBSD 1.6 laufen. Ich habe den ganzen Source installiert. Hier fehlt noch ein CD-User-Source ganz oben. Im Verzeichnis User-Source, wo in der NetBSD-Source drin ist, gibt es bei NetBSD 1.6 und später ein Shell-Skript, build.sh heißt das Ding. Und das kann ich aufrufen mit diversen Optionen und ihm sagen, was es machen soll. Ich rufe das hier mit zwei Optionen auf, minus T, um ihm zu sagen, bitte baue mal nur die Toolchain. Nicht das ganze System, nur die Toolchain, nur ein Cross-Compiler und ein paar Tools noch. Die paar Tools komme ich ja noch nur drauf, gleich was das ist. Aber wichtig für mich hier auch der C-Compiler. Als zweites sage ich dem Build-System, man, das läuft auf meinem PC hier. Zielplattform ist doch bitte SGI-MIPS, eben die Plattform, die dann auf einer SGI auch läuft. Und für diese Hardware-Plattform bauen wir bitte einen kompletten Cross-Compiler. Return, naja, okay, das Ding läuft dann ein bisschen, produziert natürlich Output, den ich hier nicht gezeigt habe. Wenn es fertig ist, ich habe mir hier mal eine Variable gesetzt, die ich im nächsten Beispiel ein bisschen verwenden werde. Liegt unter User Source Tools die Toolchain drin, und zwar in einem eigenen Object Directory für SGI-MIPS, für die Target-Plattform, liegen die Tools für NetBSD 1.6i386 als Host-System. Also effektiv für Cross-Compiling von i386 auf SGI-MIPS. Den Pfad, der ist ziemlich lang, den halten wir mal in der Variable Tools fest. Und dann gibt es zwei Verzeichnisse, die ganz interessant sind. Ein Tools, ein Unterverzeichnis MIPS EB für Endian Big, also Big Endian MIPS hier. Gibt es ein Verzeichnis BIN und da liegt drin, ja, A für statische Libraries, Assembler braucht man vielleicht oder wird auch vom C-Compiler benutzt. GCC Kemmer, ja, ein Linker, noch ein paar Tools, die man vielleicht braucht. Das ist im Endeffekt mein Cross-Compiler. Zusätzlich gibt es im Tools-Bin-Verzeichnis noch ein paar Sachen. Alles mit MIPS, EB, irgendwas, die ganzen Tools nochmal, CPP. Irgendwo gibt es auch ein GCC nochmal mit dem Präfix drin. Ansonsten gibt es noch ein paar weitere Tools, die alle mit MB anfangen. NB-Config ist das Tool ohne NB, mit dem man einen Kernel zu kompilieren vorbereitet. Also Config braucht man, um Kernel zu kompilieren. Es gibt da noch ein paar Tools, die jetzt weniger interessant sind, aber was noch ganz wichtig ist, NBMake ist das eigentliche, das NetBSD-Make einfach für Cross-Compiling vorbereitet. Und es gibt noch ein zweites, NBMake-SGI-MIPS. Das setzt noch ein paar Variablen einfach für den Software-Build-Prozess. Und das zweite werden wir auch später noch zeigen. Es gibt noch ein paar andere Tools, wenn ich das komplette System cross-compilen will, brauche ich diese Tools einfach, weil sie intern beim Übersetzen von NetBSD benutzt werden. Und da ich nicht davon ausgehen kann, dass das System zum Beispiel einen sauberen JAC-Code, was auch immer das Zeugs alles ist, drum wird die komplette Toolchain, um das ganze NetBSD-System zu kompilieren, cross zu compilen, hier als Cross-Compiler nochmal neu übersetzt. Ja, wie gesagt, ein Aufruf und ich habe im Cross-Compiler das Verzeichnis, glaube ich, gibt's, oder die Befehle gibt es hier als NBGCC auch nochmal drin. Also wichtig, die drei Punkte hier. Und ich habe mit einem Aufruf einfach einen ganzen Cross-Compiler gebaut für eine SGI von Intel aus. Also recht viel einfacher, glaube ich, kann man es nicht mehr haben. Ja, wenn ich dann meinen Cross-Compiler gebaut habe, wollte ich erstmal einen Kernel für meine SGI bauen. Das ist kein größeres Problem. Wer schon mal einen Kernel gebaut hat unter BSD, weiß, man ruft das Config-Programm auf und dann tippt man im Endeffekt Make und dann Compilierer. Das ist auch das, was wir hier machen. Ich wechsle ins richtige Verzeichnis. cd-user-source-sys liegt der Kernel-Source, arc-sgi-mips liegen die ganzen Sachen für SGI rum, conf liegen die ganzen Config-Files drin. So, dann rufe ich mal in meinem Tool-Spin das Programm nbconfig auf. Das -sgi-mips ist falsch hier, das gehört weg. Also nbconfig, ja, und dann gebe ich Ihnen eine Beschreibungsdatei für einen Kernel an, eine Kernel-Config-File. Das gibt es auch bereits, das heißt Generic, das ist ein Kernel-Config-File, das es für jede NetBSD-Plattform gibt, ein generischer Kernel, der alle Gerätetreiber, die es für diese Hardware-Plattform gibt, enthält. Also der ist nicht irgendwie optimiert oder so, sondern der hat alles drin. Generic. Der nbconfig-Befehl legt dann ein Verzeichnis an, eins höher, compile, generic, das ist genau der gleiche Name wie hier, legt ein paar Header-Files an, sonst Klumps und Teufel. Und das Wichtigste, es legt auch ein Make-File an. Ich wechsle nämlich dann in das Verzeichnis rein und tippe Make. Allerdings in meiner Cross-Compiler-Version, die vorbereitet ist für SGI-MIPS. Hier, der Befehl ist wichtig, dass er das -SGI-MIPS dran lässt. Den gibt es auch, den Make-Befehl. Ja, dann sage ich ihm, bitte lies mal die Dependencies ein und anschließend kompilier bitte den ganzen Quellcode. Das dauert dann wieder zeitlang, auf dem PC relativ kurz, auf der SGI wird es länger dauern. Anschließend kriege ich im Fall NetBSD, das ist normal, so heißt der Kernel unter NetBSD. Ja, das Ding ist dann auch 2,7 Megabyte groß und damit habe ich ein SGI-MIPS-Kernel kompiliert. Anschließend ist die Frage, wie kriege ich meine SGI so weit, dass sie denn den Kernel lädt? Das ist eine Wissenschaft für sich, da muss man die SGI-Doku konsultieren, beziehungsweise auf diversen NetBSD-Webseiten ist es dokumentiert, wie man eine SGI netbootet. Den Kernel kriegt man so auf die Reihe. Möchte ich hier gar nicht näher zeigen, das ist einfach Standard-Netboot-Zeugs. Das nächste, wenn der Kernel geladen ist von der SGI, fragt sie natürlich, hey, wo sind meine Platten? Und ja, im ersten Schritt hat man auf der Festplatte natürlich auch nichts drauf, sondern man will das komplette Filesystem erstmal übers Netz ziehen per NFS. Ja, das ist schön, ein Root-File-System über NFS zu ziehen, das funktioniert schon, man NFS und so können wir ja alle. Aber die Kiste will ja irgendwas in dem File-System installiert haben, möglichst ein Betriebssystem mit einem bin-ls-Befehl und sonstigen Tools. Und es soll natürlich auch auf der SGI laufen, sprich für MIPS kompiliert sein. Und das ist der Punkt, wo ich auch gerne NetBSD für MIPS kompiliert hätte. Naja gut, dann kompiliere ich das ganze Betriebssystem halt. Ein Kernel habe ich ja schon geschafft, kann der Rest auch nicht mehr schlimm sein. Das ist dann die Frage, wie cross-compile ich das ganze Betriebssystem NetBSD. Es geht wieder über das build.sh-Skript. Die Option -msgi-mips kennen wir an der Stelle bereits, um dem System zu sagen, bitte cross-compile für sgi-mips. Ja, dann gibt es noch ein paar Switches. -d sage ich ihm, ich möchte das System nicht nur installieren, sondern ich möchte auch Distributionsmedien erzeugen, dass ich zur Not, was weiß ich, kompletten Sets habe als Tar-File nochmal. Das muss ich an der Stelle nicht unbedingt machen, aber das ist eine Spielerei, die hätte ich gern. Anschließend frage ich mit -d, wo denn das Zielverzeichnis für meine SGI-Binaries sind. Die will ich nicht in meinem Root-Verzeichnis von meinem PC haben, der kann mit MIPS-Code nichts anfangen. Sondern ich lege das unter user-temp sgi-mips root ab. Das ist das Root-Directory, das ich dann auch per NFS exporte an die SGI und per NFS mounte. Anschließend oder zusätzlich eben noch die ganzen Release-Sachen, die Release-Doku und Install-Medien. Bitte soll er in das Verzeichnis reintun, wenn er schon dabei ist. Und mit dem einen Aufruf hier läuft das System los und baut einen Cross-Compiler nochmal. Beziehungsweise wird merken, da ist ja schon einer da und das überspringen. Wenn ich es noch nicht gemacht habe, wird er aber komplett neu kompiliert. Anschließend, wenn der Cross-Compiler da ist, wird das komplette Betriebssystem neu kompiliert, eben für die Zielplattform SGI. Es baut auch einen Kernel, der liegt halt dann irgendwo rum, für die Install-Medien sehr interessant. Meine SGI hat es damals schon gehabt, schön. Und eben, wenn ich das System auch nochmal neu installieren wollen würde, hier SGI für NetBSD für SGI ist momentan primär für Netboot interessant. CD-Boot oder sowas, glaube ich, gibt es noch nicht. Bin mir gerade nicht ganz sicher. wie gesagt, die ganzen Distributionssets werden eben hier auch mit in dem einen Schritt erstellt. Wenn das System hier fertig ist, ja, kann ich erstmal hier die Install-Docker lesen und nachforschen, wie sich denn die Leute es vorstellen, dass ich NetBSD genau installiere. Aber nachdem ich das System ja schon so weit hatte, dass es ein Root-File-System will und ich das ja da drin komplett fertig habe, boote ich meine SGI neu, sie wird den Kernel laden, sie wird dann hoffentlich dieses Root-File-System laden und ich habe komplett per Netboot NetBSD auf meiner SGI laufen. Fertig. Es waren jetzt im Endeffekt drei Befehle, die dazu nötig waren, um komplett NetBSD zu compilen für MIPS als Plattform. Wenn ich heutzutage irgendeine Hardware-Plattform entwickle, wo eine andere CPU drauf ist, die von NetBSD unterstützt wird, muss ich natürlich ein paar Sachen anpassen, gerade im Gerätetreiber-Support und so. Aber das ist relativ gering. Natürlich jetzt nicht trivial. Aber ich glaube, es ist zu sehen, dass wenn das sauber in das Framework integriert ist, das System sehr rund läuft. Ja. Wo kriegt man das Ganze? www.netbsd.org hat die ganzen Infos nochmal zusammengesammelt. Wirklich von Anfänger, Einsteiger, Info, wie installiere ich das Ding auf meiner XY-Hardware, auf meinem Amiga, auf meinem PC, auf meiner VEX, auf meiner Spark, auf meiner Schieß mich tot. Über wie verwalte ich denn das Ding, wie benutze ich verschiedene Dienste, wie konfiguriere ich sie, wie entwickle ich den Kernel oder wie übersetze ich überhaupt den Kernel selber, wenn ich einen Gerätetreiber jetzt irgendwie rumbasteln will oder so. Bis hin zu wie entwickle ich auch teilweise am Kernel rum selber. Also hier ist ein Haufen Doku vorhanden. Der FTP-Server von netbsd.org, ja, bietet halt die fertigen Install-Sets an für netbsd 1.6. Unter pubnetbsd in netbsd 1.6 gibt es für jede Zielplattform ein Unterverzeichnis. Da kann man sich das ziehen, da ist auch die Installationsanleitung drin. Und jeder, der netbsd vor allem auch auf dem PC oder auch woanders installiert, sollte tunlichst mal die Install-Doku anschauen. Da steht ein Haufen drin und ja, macht Sinn, das zu lesen. Ansonsten, wenn man Sourcen haben will oder Package Source, ist Anon CVS sehr interessant. Was man dazu effektiv aufsetzen muss, ist die Umgebungsware CVS-RSH auf SSH setzen. Das ist eine CVS-Sache. NetBSD hat CVS im Basissystem mit drin und SSH auch. Die Umgebungsvariable will einfach gesetzt sein. Könnte man theoretisch irgendwo per Hand hardcodieren, aber ist halt nicht mehr. Anschließend, wenn ich die sourcen will, sage ich ihm, hey, mein CVS-Repository ist anoncvs@anoncvs.netbsd.org, /cvs-root, das ist einfach das CVS-Repository von NetBSD für anoncvs. Anschließend kann ich mit dem Befehl cvs-checkout-source sagen, bitte hol mir die aktuellsten Sourcen für NetBSD. Hier, ohne was dazu zu geben, kriegt man die Entwicklungsversion, also das Neueste vom Neuen. Man kann auch noch Release sagen, netbsd-1-6, dann kriegt man den letzten Stable Branch von netbsd 1.6. Das ist Standard CVS. Wenn ich halt irgendwie TAR-Files von ftp-netbsd.org hole mit Source drin, das ist eine alternative Möglichkeit, und die entpacke, dann habe ich erstmal einen Satz Quellen. Anschließend kann ich in das Verzeichnis gehen, einfach CVS-Update tippen und die Sourcen aktualisieren. Die Variable CVS-RSH muss dazu trotzdem gesetzt sein, die unten nicht. Das ist einfach so eine CVS-Sache. Natürlich gibt es diverse Bücherläden, die CDs verkaufen. Die Firma Wasabi Systems ist nur eine von vielen. Also wer NetBSD lieber irgendwie in Hardware hat, als übers Netz zu ziehen, gibt es ohne Ende. Wir haben auch hier heute den Stand natürlich unten CDs zu verkaufen. Die CDs, die wir hier haben, gibt es komplett im Netz. Also vor allem die für PC-Installation mit den Haufen kompilierten Anwendungen. Wer auf irgendeiner anderen Plattform installieren will, haben wir auch CDs hier. Es gibt allerdings pro Plattform ein eigenes ISO-Image, sodass man hier nicht ohne Ende Sachen übers Netz ziehen muss, wenn man NetBSD auch mal auf einer anderen Plattform ausprobieren will. Das Ganze, die ganzen Sachen liegen dann, wenn man es selber ziehen will, auf ftp-netbsd.org unter den entsprechenden Verzeichnissen. Ja, das war jetzt mal ein kurzer Überblick über NetBSD, NetBSD auch im Embedded-Umfeld. Ich wäre damit jetzt durch. Wenn es Fragen gibt, würde ich mich sehr freuen, die zu beantworten. Ansonsten, ja, sind wir viel fertig, glaube ich. Ja, bitte?
Solange ich ein netzwerkfähiges Netzwerk habe, das ein anderes System hat, ist das einigermaßen machbar. Was mache ich, wenn ich das nicht
kann? Ja, das Bitte? Ja, natürlich, nee, gerade im Embedded-Bereich ist das sehr, sehr gültige Sache. Da muss man gucken, weil die CPU läuft ja irgendwie los und startet irgendeine Firmware. Und es ist halt dann die Frage, wo kommt die Firmware erstmal her? Und wie oder was macht die Firmware weiter? Wenn die natürlich sagt, ja, ich kann kein Netboot, weil mir eine Netzwerkkarte fehlt. Okay, Netzwerkkarte rein, wenn es so einfach geht. Kein Thema. Ansonsten, dass man halt auch der Firmware teilweise sagt, okay, ich kopiere jetzt einen bestimmten Speicherbereich aus dem ROM raus ins RAM rein und starte dann oder springe dann einfach eine bestimmte Adresse und starte so den Kernel. Das ist im Embedded-Umfeld durchaus eine sehr gültige Art, einen Kernel zu starten, indem man aus dem Flash-RAM raus rüber kopiert. Oder aus dem ROM. Ja, das sind ja nur, also ich kenne jetzt Disconnect, aber das wäre dann in dem Fall ja nur die Konfiguration, was Regeln, Routing-Regeln und so geboten ist. Und man, das System Cisco selber läuft ja auch, das iOS muss ja auch erstmal anlaufen. Und das ist auch die Frage, wo das herkommt, zum Beispiel beim Cisco mal ein TFTP-Boot oder wenn es irgendwo auf dem Flash gehalten ist, also Flash ist so ein sehr häufig verbreitete Sache, oder eine Festplatte. Das ist richtig, also wobei, ja, das File-System und primär vor allem der Festplattentreiber, der ist wichtiger noch, weil irgendwie ein paar Blocks von einer Festplatte lesen, da brauche ich nicht mal ein File-System dazu, aber der Plattentreiber muss natürlich da sein, das ist sehr richtig. Aber ich sage mal so, wenn man NetBSD benutzt, dann kriegt man einen Haufen gerade Plattentreiber und natürlich auch Netzwerktreiber mit. Und so ein Standard-IDE-Chipsatz ist heutzutage nicht so abartig zu kriegen, dass man auch in einem Embedded-Umfeld benutzen kann. Also das wird, denke ich mal, sicher gemacht. Oder auch irgendwelche Compact-Flash-Teile, die sich halt dann irgendwie zum Beispiel auch im PCI-MCIA-Interface erstmal dann dran klappen. Also da gibt es Möglichkeiten, aber das ist natürlich sehr stark abhängig davon, wie meine Hardware einfach gebaut ist. Anderes Beispiel dazu, diese Cobalt Cubes, Cobalt Racks. Da ist ja auch irgendeine super spezielle Firmware drauf, die kann Netboot machen, die kann aber auch von Platte booten. Die setzt zum Beispiel auf der Platte ein DOS Partition Table voraus und da bootet als Filesystem, kann es nur Linux X2FS booten, die Firmware. Was anderes geht da nicht. Also nicht so MBR laden und dann mal schauen, was drin ist und den einfach blind ausführen, das kann ein Cobalt Cube nicht. Sondern er liest wirklich ein X2-File-System, sucht dann einen bestimmten Dateinamen, VM Linux oder so, und lädt das Ding dann in Speicher und führt ihn aus. Also es ist wirklich sehr, sehr stark abhängig von der Hardware, die man hat. Klar, wenn man selbst entwickelt, hat man das natürlich zu einem sehr großen Teil natürlich im Griff. Aber die Frage ist sehr gerechtfertigt, klar. Gibt es weitere Fragen? Irgendwas? Also Thema NetBSD, Paketverwaltung, dass mir die Tage ein paar Fragen unterkommen, Updaten vom Basissystem, Updaten von Packages, Embedded-Umfeld, ja bitte?
Ich habe mal gehört, es gibt eben so Ansätze, Paketverwaltung auch irgendwie anders, da gibt es so was,
es gibt momentan sehr viele alternative Port-Systeme. Ich habe letzte Woche einen lustigen Witz gehört, und zwar, jemand hat gefragt, ja, hast du eine Ports-Collection? Ja, in ETC Services. Es gibt momentan, gerade im Linux-Bereich, sehr viele Ports-Packages-Systeme, ist egal, wie man das Ding nennt. Wo jeder irgendwie seine eigene Suppe kocht und strickt. NetBSD, das Packaging-System, kommt vom FreeBSD. Ich habe das damals mit Al Crooks zusammen übernommen vom FreeBSD und wir haben es angepasst auf NetBSD. Und dann halt einfach geschaut, dass Packages laufen. Und das ist momentan das, sage ich mal, prädominante Packaging-System für NetBSD. Es gibt andere Projekte, die sich auf die Fahne schreiben, ähnliche Sachen zu machen, vor allem unter dem Aspekt Cross-Entwicklung, eben compilen und auch installieren, eben das, was ein Packaging-System ja auch macht oder primär macht, die Paketverwaltung. Aber auch bei denen wichtig dann das Compilen aus dem Source und Anpassung für die Zielplattform. Und die halt dann irgendwie für Portabilität ausgelegt sind, zum Beispiel Open Packages, das ja gedacht war für alle BSD, mindestens für alle BSD-Systeme, wenn nicht für mehr. Es gibt dieses OpenPKG, das unter anderem von CW entwickelt worden ist. Dieses AA, wie heißt das Ding? AAP. Ja, genau, der hat auch auf der EuroBSD-Con einen Vortrag gehalten. Ne? Also da gibt es momentan leider sehr, sehr viele Systeme mit sicherlich nicht schlechten Ideen. RPM bietet theoretisch auch die Möglichkeit an, dass man es auch auf einem Non-Intel, Non-Linux-System benutzt. Also es gibt Leute, die benutzen RPM auch auf Solaris, beziehungsweise das OpenPKG-System benutzt RPM als Packaging-Backend. Da gibt es sehr viele Paketsysteme. Inwieweit die gut sind, inwieweit sie auch die Manpower haben, das zu warten, auch auf längere Sicht hin, es ist nicht trivial. Also ich kann sagen, NetBSD unterstützt jetzt zum einen mal mit über 3.500 Paketen wirklich eine breite Anzahl an Software. Jedes Paket ist irgendwie anders zu konfigurieren. Wer meint, dass Configure, Make, Make, Install alles ist, der hat sich da leider sehr tief geschnitten. Also gerade die iMac-Sachen oder so, da gibt es wirklich handgebaute Sachen, wo einem die Haare davon stehen. Die alle in ein Framework zu pressen, ist schwierig, ist sehr schwierig. Und es wird nicht besser, wenn man mehr Software dazu nimmt, sondern gerade durch so Sachen wie Paketabhängigkeiten ist es noch viel schlimmer. Also sowas auf lange Zeit maintainen, da wird sich eben zeigen, welches System wirklich sinnvoll ist. Bei NetBSD ist momentan eben ein System im Einsatz, wo ich auch denke, dass es halbwegs sinnvoll ist. Das hat definitiv Nachteile auch. Das verstehen wir dazu. Die kennen wir auch teilweise. Aber es ist das Beste, was wir momentan haben und es funktioniert auch sehr gut. Und ich muss da mal ein bisschen Werbung machen für das Packaging-System, und zwar, das funktioniert auf NetBSD auf allen Plattformen. Es funktioniert auch auf Linux. Es funktioniert auch auf Solaris. Es funktioniert auch auf Linux, habe ich schon gesagt, auf Free und Open BSD. Man kann einen sehr kleinen Satz Sourcen runterladen, die im Endeffekt genau das gleiche machen wie diese Toolchain da, die ich gerade gezeigt habe. Das ist ein BSD-Make, den braucht man dazu. GNU-Make tut es definitiv nicht. Und es sind noch ein paar kleine Tools, Package Add, Package Delete, Package Create. 5 bis 10 Programme, die werden in einem Autoconf-Environment installiert. Anschließend kann ich den originalen NetBSD Package Source mit seinen 3.800 Anwendungen nehmen und Pakete bauen. Ich gehe in ein bestimmtes Verzeichnis, tippe Make Install und das Paket ist installiert. Vor allem interessant auf Systemen, die halt kein vernünftiges Packaging-System von Haus aus mitbringen. Wie Solaris gibt es auch. Oder macOS 10, Darwin, funktioniert auch das NetBSD Packaging System. Man, das sind natürlich alles Unix-Systeme. Irix funktioniert auch. Habe ich noch nie ausprobiert, aber ich hoffe mal, dass mich da meine Kollegen nicht angeflunkert haben. Also auf dem System gibt es auch das NetBSD Packaging System. Läuft unter dem Stichwort mittlerweile Bootstrap-Package Source. Es gab früher mal ein Solaris mit Z vorn dran, das ist allerdings veraltet. Ja, ich höre gerade, dass wir zeitmäßig am Ende sind. Ich würde sagen, weitere Fragen, ich wäre wahrscheinlich wieder am, also am NetBSD Stand ja eher dann jetzt dann gleich vor der Tür stehen oder so. Und ja, ich halte jetzt ans nächstes dann noch einen Vortrag über NetBSD Cluster, Setup für Video Rendering, und wer sich dafür interessiert, den sehe ich dann auch nochmal. Zeit.